Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Er ist mir fremd, dieser Torpedoreiter, dieser piezoelektrische Senjet-Salzvater, dieser Bombenzündervater, dieser Knallfeld- und Mündungsblitzmesser, auch dieser Alkali-Halogenid-Kristallite-Blauschriftvater, schreibt Hermann Kurzke über seinen Vater Herbert Kurzke. Auch wenn man es auf Anhieb vermutlich gar nicht versteht, was der Vater dieser Beschreibung nach ist, Literaturwissenschaftler und Theologe, wie sein Sohn, wird er jedenfalls nicht gewesen sein. Aber darüber kann uns Hermann Kurzke jetzt selbst aufklären. Er sitzt in einem Studio in Mainz. Guten Tag.
Guten Tag.
Sein Fall war, ich zitiere nochmal, der gute Mensch im NS-Staat, der anständige Mann unter Hitler. Er gab sich Mühe, aber gerade das war falsch. Wobei gab sich Ihr Vater Mühe?
Ja, er hat versucht, das zu tun, was er für seine Pflicht hielt. Und er hat kurioserweise schon vor Hitler angefangen, in einer Abteilung Geheimrüstungsforschung zu machen. Und die Nazis haben ihn dann übernommen und er blieb 12 Jahre in der Rüstungsforschung.
Als Physiker?
Als Physiker. Aber er war nicht in der Partei, was zeigt auch, dass er im Grunde ein unpolitischer Mensch war.
Nun ist die Geschichte dieses Materials doch einigermaßen ungewöhnlich. Ihr Vater starb 1982, das ist 37 Jahre her.
Ja.
Dann hinterließ er Hinterlassenschaften, Dokumente, wie auch immer. Und Sie fangen, als Sie selber 72 geworden sind, so alt war Ihr Vater, als er starb, fast 35 Jahre später erst an, sich damit zu beschäftigen. Warum so spät?
Ich habe anfangs nicht gewusst, wie heiß dieses Material war. Ich wusste zwar, dass da was ist, aber ich habe es nicht für so wichtig gehalten. Und es stellte sich dann heraus, dass eine Menge Nazi-Akten da waren. Also auch eben Listen seiner wehrphysikalischen Projekte. Interessanterweise übrigens auch Listen, die er für die Amerikaner machte, nämlich er wollte sich nach dem Untergang Hitlers den Amerikanern anbieten als Rüstungsexperte. Und so schrieb er 1946 eine 160 Positionen umfassende Liste von wehrphysikalischen Projekten.
Da waren unter anderem, um das mal aufzuklären, Senjetten-Salzvater, da geht es um piezoelektrische Vorgänge, da waren Bombenzünder dabei, die so ja verzögert zünden und Schiffskörper durchschlagen können.
Ja, also Zündung war ein Spezialgebiet meines Vaters. Und genau zu messen, was passiert, wenn man zum Beispiel ein Schiff untergehen lassen will, also wo, an welcher Stelle muss die Zündung erfolgen, damit man auch die stärkste Panzerung noch durchschlägt. Also da gab es sehr genaue Überlegungen.
Nun ist das Buch, das Sie geschrieben haben, in mehrfacher Weise ungewöhnlich. Ein emeritierter Professor für Literaturwissenschaft und Theologe zugleich, der sich mit Physik beschäftigt und Rüstungsforschung, und zwar sehr, sehr detailliert über Seiten hinweg uns erklärt, wie so ein Bombenzünder funktioniert. Wie war das für Sie? Warum haben Sie das so genau angeschaut?
Also ich wusste ja immer, dass mein Vater Physiker ist und ich habe mich immer bemüht, schon während der Schulzeit ein gutes Verhältnis zur Physik zu haben und das zu verstehen. Und andererseits wurde ich Theologe, mein Vater aber war fromm und gläubig. Das war ich in dem Sinne nie. Ich war immer ein kritischer Theologe, der wissen wollte, wie funktioniert das? Wozu dient das? Und ich wollte bei meinem Vater auch wissen, wozu diente die Frömmigkeit im Verhältnis zur Wehrphysik, zur Rüstungsforschung. Und ich habe mich bemüht, ziemlich sorgfältig herauszufinden, wie beides zueinander passte.
so sorgfältig, dass sie anfangen, ein Rollenspiel zu machen. Für mich persönlich, Zitat, war 1933 ein glänzendes Jahr. Das lassen Sie, als Ich-Prosa, Ihrem Vater sagen, in einem Dialog mit Ihnen. Und diese Dialoge durchbrechen immer wieder den sachlichen Erzähltext. Das hat eine sehr hohe Intensität und Intimität, was Sie da geschrieben haben. Warum machen Sie das?
Es war mir wichtig, den Vater zum Sprechen zu bringen, das zu tun, was er in seinem Leben nicht tat. Und ich glaube, ich kannte ihn ja gut und ich bin ihm ähnlich. Außerdem hatte ich gute Quellen. Ich hatte die Listen der wehrphysikalischen Projekte. Ich hatte sehr viele ausführliche Dinge im Reichspatentamt. Ich habe Archive untersucht und ich habe erstaunlich viele Dokumente gefunden, die wirklich sehr wahrscheinlich von seiner Hand sind. So dass ich nicht etwa irgendwas x-beliebiges erfunden habe, sondern diese Dinge haben alle eine hohe Plausibilität und eine hohe dokumentarische Echtheit.
Auf der Sachebene, aber wir sprechen ja auch über Ihre Einfühlung und die ist, finde ich, wirklich verblüffend. Also dann gibt es ja so eine kurze Dialogpassage, da sagt der Vater, lassen Sie ihn sagen, ganz so übel ist meine Nazi-Bilanz nicht, ich finde mein Leben im Großen und Ganzen vergleichsweise in Ordnung. Und ja. Sie sagen dann reden wir einander vorbei, ein solcher Satz hätte nicht fallen dürfen. Gleichzeitig ist ja dadurch, dass Sie den Satz erfinden, auch eine gewisse Identifikation mit dem Vater da, als Opportunist in dieser Lage.
Ich meine, ich bin Literaturwissenschaftler und ich habe mich viel beschäftigt mit der Literatur der Nazizeit und mit der Literatur der inneren Emigration. Und da gibt es viel Ähnlichkeit mit meinem Vater. Also er musste ja dazugehören, ohne eigentlich innerlich dazuzugehören. Innerlich war er vor allem katholisch. Aber er dachte, er muss diesem Staat, dieser Obrigkeit gehorchen.
Vielleicht liebtest du, sagen sie zu ihm, das Dritte Reich nicht, aber es liebte dich.
Ich glaube, er hat nicht das gewusst über das Dritte Reich, was wir wissen. Ich glaube, er hat das nur genommen als einen Staat, der nach der Weimarer Republik, die er mit vielen anderen für gescheitert hielt, der nach der Weimarer Republik wieder allgemeine Ordnung schuf, den Staat so einstellte, dass man wieder mal wusste, wo es lang geht.
Er hatte übrigens ein Karfreitagsritual, dass er viele Kirchen besuchte am Karfreitag. Und Sie sagen, dann stellte er sich für ein paar Minuten daneben die Orgel. Was ist das denn?
Ja, er wollte bescheiden sein. Er stand ganz hinten neben der Orgel. Er war nicht sichtbar. Also er wollte nicht ein Christ sein, der sich zeigt und der vorne steht, sondern er wollte bescheiden im Hintergrund stehen und dort nur von seinem Gott gesehen werden.
Aber diese Bescheidenheit ist ja gleichzeitig auch die Unauffälligkeit des Opportunisten. Ist Bescheidenheit auch manchmal eine Sünde?
Ja, ich würde das so sagen, aber ich glaube, ein solcher Gedankengang wäre ihm völlig fremd gewesen. Das ist etwas, was wir seit der Studentenbewegung gelernt haben.
Im Gebet sich versammeln, schreiben sie, ist sein Ich wiederherstellen, auch im Schlimmsten. Die Religion diente dazu, das Ich zusammenzuhalten, die Identität zu bewahren. Wer römisch-katholisch ist, ist etwas, ist nicht nichts. Das ist ja ein sehr massiver Vorwurf eigentlich auch über die Rolle der Kirche.
Ja, wir vermissen ja alle, dass eine so große Macht wie die katholische Kirche nicht stärker als Widerstandsmacht zu erkennen war. Stattdessen hat sie als erstes 1933 ein Konkordat mit Hitler gemacht. Was sollten die Leute denken? Die Leute dachten sich, ja, Rom, der Papst, ist voll auf Seiten Hitlers. Und Hitler war ja auch katholisch bekanntlich und hat viel gelernt von der katholischen Kirche. Seine Propagandatheorie hat ja dazu gewisse Beziehungen.
Das nehme ich jetzt mal als provokantes Schlusswort an diesem Ostersamstag. Vielen Dank, Hermann Kurzke in Mainz. Wir sprachen über Ihr Buch »Was mein Vater nicht erzählte. Geschichte eines Mitläufers«, Verlag C.H. Beck, 240 Seiten, 24,95 €.